Guten Morgen miteinander. Liebe Brüder und Schwestern, also wenn ich die Krawatte trage, dann sieht man von hinten nicht so gut. Also sie ist schwarz und sie hat viele, viele goldene Bibeln und auf jeder Bibel ein rotes Kreuz drauf. Damit sind die Fragen beantwortet. Die heutige Predigt hat den Titel „Für wen haltet ihr mich?" Und das hat das sogenannte Bekenntnis des Petrus zum Thema. Ich lese aus Matthäus Kapitel 16, die Verse 13 bis 19. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: „Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen?" Sie sprachen: „Etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten." Da spricht er zu ihnen: „Ihr aber, wofür haltet ihr mich?" Da antwortete Simon Petrus und sprach: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes." Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: „Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir den Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein." Auf Fenstern und Bildern in Kirchen erkennt man Personen aus der Bibel und Heilige an bestimmten Attributen und Gegenständen. Denn früher konnten ja nicht alle Menschen lesen. Also Adam und Eva mit dem Baum, der Schlange und der Frucht, Noah mit der Arche, Moses mit den Gesetzestafeln, den heiligen Georg erkennt man am Drachen. Und Petrus erkennt man am Schlüssel. Also das liegt an der Bibelstelle, die wir gerade gehört haben, wo Jesus zu Petrus sagt: „Ich will dir den Schlüssel zum Reich des Himmels geben." Und dieses Bild von Petrus mit den Schlüsseln zum Himmelreich, das ist fest im Volksglauben verankert, und das erkennt man auch an den vielen Witzen, die es zu Petrus an der Himmelspforte gibt. Also wenigstens einen möchte ich euch gerne erzählen. Ein Pastor stirbt und kommt in den Himmel. An der Himmelspforte sagt ihm Petrus: „Warte noch ein wenig." Dann kommt ein Taxifahrer mit einem Taxi angebraust und wird von Petrus einfach durchgewinkt. Da beschwert sich der Pastor: „Ich habe mein Leben lang Gottes Wort gepredigt und muss hier an der Himmelspforte warten, und dieser Taxifahrer, der darf einfach durch." Da sagt Petrus zu ihm: „Weißt du, wenn du gepredigt hast, dann haben die Leute geschlafen. Wenn sie beim Taxifahrer mitgefahren sind, dann haben sie wenigstens gebetet." Also, ich hoffe natürlich, dass Sie heute Morgen bei mir nicht einschlafen und ich dann an der Himmelspforte etwas bessere Chancen habe. Aber im Ernst, schauen wir uns einmal genauer an, was es mit dieser Schlüsselfunktion des Petrus auf sich hat. Da ist zuerst die Schlüsselfrage Jesus hält sich in der Gegend von Caesarea Philippi auf. Diese Gegend, die liegt auf den Golan oder bei den Golanhöhen, bei den Jordanquellen. Ein wunderschöner Ort mit viel Wasser und viel Grün, also ideal als Rückzugs- und Erholungsgebiet. In dieser abgeschiedenen, ruhigen Gegend ist Zeit und Raum für ernste und tiefe Gespräche. Und so fragt Jesus nun seine Jünger, wofür die Menschen ihn halten. Und die Jünger, die geben die verschiedenen Meinungen der Menschen wieder. Die einen, die halten ihn für den wiederauferstandenen Johannes den Täufer, der die Menschen eindringlich aufgerufen hat, zu Gott umzukehren, bis König Herodes ihn enthaupten ließ. Andere halten ihn für den Propheten Elia, der nach dem Bericht im Alten Testament in einem feurigen Wagen in den Himmel fuhr. Und jetzt nach der Meinung anderer, mancher in Jesus, ja, die meinen, in der Gestalt von Jesus sei dieser Elia jetzt auf die Erde zurückgekehrt. Und wiederum andere halten ihn für Jeremia oder einen anderen Propheten. Diese Menschen, das muss man einfach sagen, diese Menschen haben die beeindruckende Lehre von Jesus gehört und vielleicht auch miterlebt, wie Jesus auf wundersame Weise Kranke heilte. Also diese Menschen erkennen sehr wohl, dass es mit diesem Jesus etwas Besonderes auf sich haben muss und dass er kein gewöhnlicher Mensch sein kann. Aber sie sehen ihn nur als Propheten. Und genau genommen sogar wäre er nur der zweite Aufguss eines Propheten. Als Jesus seine Jünger zu seinen Begleitern machte, hatte er sich ihnen ja nicht vorgestellt. Sondern, also er hat nicht gesagt, oh, darf ich mich vorstellen, ich bin der Sohn Gottes, ich heiße Jesus, ich bin der Messias. Nein, das hat er nicht gesagt. Sondern er befahl den 12 lediglich, sich ihm anzuschließen. Wir lesen das. Er sagt, folge mir nach. Und in den 3 Jahren, wo sie dann mit Jesus unterwegs waren, hatten sie Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Sie hörten, was er sagte, sie sahen seine Wundertaten, sie beobachteten, wie er mit den Menschen umging. Und sie erlebten, wie er mit Gott, seinem Vater, sprach. Also deshalb lässt Jesus nicht locker, jetzt verlangt er von ihnen eine klare Stellungnahme. Er stellt ihnen die Schlüsselfrage, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Nicht wahr? Die ganze Zeit mitlaufen, ohne irgendwann klar Stellung zu beziehen und das Verhältnis zu Jesus eindeutig zu definieren, das geht nicht. Also Jesus zwingt niemanden, mit ihm zu gehen. Wer will, kann gehen. Doch irgendwann muss ein klares Bekenntnis kommen, für oder gegen Jesus. Und das ist eben für uns heute auch nicht anders. Wenn ein Mensch als Säugling getauft wurde oder eingesegnet wird, ja, dann gibt es diesen Menschen die Gelegenheit, in der Gemeinschaft der Nachfolger Jesu erst einmal mitzulaufen. Also in seiner Familie, in der Kirchgemeinde. Zuerst in den Kindergottesdienst, dann in die Jungschar und später auch in den Gottesdienst. Dann kann er oder sie Jesus kennenlernen, kann viel über ihn erfahren und auch sehen, wie andere Menschen ihren Glauben an Jesus leben und das in der Praxis umsetzen. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem ich nicht mehr einfach nur mitlaufen kann. Irgendwann muss ich Stellung beziehen und auch für mich selber die Schlüsselfrage beantworten. Und die lautet, wer ist Jesus für mich? Und ja, so wie damals die Menschen Jesus für alles Mögliche gehalten haben, so kann man auch heute außerhalb der Kirche verschiedenste Meinungen hören, wer Jesus ist. Jesus, der Prediger von Frieden und Gewaltlosigkeit. Jesus, der erste neue Mann. Jesus, der Revolutionär. Aber auch später ist es wichtig, dass ich mir die Schlüsselfrage immer wieder stelle oder stellen lasse. Wer ist Jesus für mich? Ist er einfach ein guter Mensch mit interessanten Lehren? Oder darf er mehr für mich sein? Mein Herr und Erlöser, die Schlüsselfrage in meinem Leben, an der sich alles ausrichtet und entscheidet. Wer ist Jesus für mich? Petrus hat sich entschieden. In seiner Antwort auf die Schlüsselfrage sagt Petrus klar und eindeutig, wer Jesus für ihn ist. Jesus antwortet mit einem klaren Bekenntnis. Petrus redet nicht um den heißen Brei herum. Petrus sagt nicht, oh, ja, Jesus, ich halte dich für, oder du könntest vielleicht sein. Nein, sondern er antwortet klar und er betont, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er nennt Jesus den Christus, den Gesalbten. Und das ist die Entsprechung zum hebräischen Bezeichnung Messias, also der, der uns erlösen wird. Und damit bekennt Petrus klar, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, den er, also Gott, seinem Volk versprochen hat. Und um an der göttlichen Natur und der messianischen Sendung von Jesus keinen Zweifel zu lassen, fügt ja Petrus noch die Bezeichnung dazu. Also sagt er nicht nur, du bist der Christus, sondern er sagt, der Sohn des lebendigen Gottes. Und damit formuliert Petrus ja die Grundlage des christlichen Glaubens. Jesus ist eben nicht nur ein besonderer Mensch. Er ist nicht nur ein Prophet, sondern er ist Gottes Sohn. Und er ist der Retter. Jesus ist die Schlüsselfigur. Und zum ersten Mal, müsst ihr achten, wenn ihr das Neue Testament lest, oder? Zum ersten Mal sagt ein Mensch, wer Jesus ist. Der Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. In Jesus ist Gott in Menschengestalt auf dieser Erde erschienen. Er hat den Menschen gezeigt, wie sehr Gott sie liebt und wie sehr er sich nach ihnen sehnt. Durch seine Predigten und Gleichnisse hat Jesus den Menschen Lust darauf gemacht, wie das Leben neu und reich werden kann, wenn sie Gottes Liebe in sich wirken lassen. Jesus hat am Kreuz alle Schuld auf sich genommen, die uns Menschen von Gott, aber auch voneinander trennt. Und durch seine Auferstehung von den Toten hat er den Tod überwunden, hat für uns die Tür weit aufgestoßen in ein neues, ein ewiges Leben mit Gott. Petrus hat erkannt, dass Jesus der Retter ist, der das alles für uns Menschen tut. Und deshalb gibt er Jesus auf die Schlüsselfrage die Antwort, du bist der Christus, du bist der Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist die Schlüsselfigur. Ja, auf dieses Bekenntnis preist Jesus den Petrus selig. Nicht wahr? Glückselig bist du, Simon. Er preist ihn selig, vor allem, weil diese Erkenntnis nicht aus ihm selbst herauskommt und dass er das auch nicht von einem anderen Menschen haben kann. Eine solche Erkenntnis, wer Jesus wirklich ist, kann dem Petrus nur der Vater im Himmel geoffenbart haben. Erkennen, wie Jesus ist, das kann kein Mensch aus sich alleine heraus. Ein solches Bekenntnis wie das des Petrus kann ein Mensch nur aussprechen, wenn Gott ihm selbst den Blick für Jesus geöffnet hat. Wenn Gottes Geist ihm die Erkenntnis geschenkt hat, dass Jesus die Schlüsselfigur ist. Ja, da gibt es Anfechtungen und Zweifel, die mich ins Wanken bringen könnten. Also schon Petrus ist das so gegangen. Wir haben jetzt von dem tollen Petrus gehört, nicht? Der die Erkenntnis hatte. Aber Jesus hat ihn gleich abgedämpft. Er hat gesagt, hey Petrus, das kommt nicht von dir. Das hat dir mein Vater eingegeben, nicht? Also er relativiert diese Aussage. Ja, aber eben, wenn wir uns in den vier Evangelien ansehen, wo Petrus eine wichtige Rolle spielt, wenn wir ansehen, was die Evangelien von ihm berichten, dann finden wir nämlich wenig Großes von ihm. Wir finden dafür sehr viel Menschliches. Nur ein paar Verse nach dem soeben Betrachteten erfahren wir, dass Jesus seinen Jüngern erklärt, dass sein Weg über das Kreuz führen wird. Petrus aber, der will ihn davon abhalten und sagt zu Jesus, Gott bewahre Herr, das widerfahre dir doch nicht. Jesus wendet sich an Petrus und sagt, geh weg von mir, Satan. Wenige Verse später, gell? Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Eben, erst hatte Petrus diese bahnbrechende Erkenntnis, dass Jesus die Schlüsselfigur ist, der Retter, der Erlöser. Und Jesus preist ihn dafür selig. Und gleich darauf bezeichnet Jesus den Petrus als Satan, weil er aus menschlich gut gemeinter Fürsorge Jesus von seinem Gang am Kreuz abhalten will. Dieser Gang ans Kreuz, der doch so wichtig ist, damit Jesus uns Menschen Erlösung schaffen kann. Erst hat Petrus den entscheidenden Blick dafür bekommen, wer Jesus ist, und jetzt will er ihn aus zutiefst menschlichen Erwägungen von seinem Erlösungswerk abhalten. Also Petrus verhält sich ja auch an anderen Stellen so, dass man sich für ihn fremdschämen müsste. Also zum Beispiel, als er auf dem Berg der Verklärung vorschlägt, drei Hütten zu bauen, Matthäus 17,4. Oder wenn er beim Seewandel, also beim Gehen auf dem Wasser, plötzlich in Panik gerät und zu ertrinken droht, Matthäus 14,30. Oder wenn er die Fußwaschung durch Jesus zuerst verweigert und am Schluss dann auch noch den Kopf gewaschen bekommen will. Johannes 13,1-11. Aber ich glaube, wir alle wissen, am schlimmsten ist natürlich Petrus' großspurige Ankündigung, sich für Jesus in Stücke reißen zu lassen. Und als es dann zum Schwur kommt, verhält sich Petrus ja alles andere als heldenhaft. Dreimal leugnet er, Jesus überhaupt zu kennen. Matthäus 26. Also die Größe des Petrus liegt nicht daran, dass er große Taten vollbrachte, also zu diesem Zeitpunkt, nicht? Später dann schon, sondern darin, dass er eine göttliche Offenbarung erlebte, die ihn erkennen ließ, dass Jesus der Erlöser, der Messias von Israel ist. Auch das ist natürlich ein Merkmal von Größe. Denn, ich meine, göttliche Offenbarungen sind ja ziemlich selten, heutzutage wenigstens. Also so geht das auch uns Menschen. Wir sind immer hin und her gerissen zwischen der geistlichen Erkenntnis und der menschlichen Meinung über Jesus. Und ich denke, da kann ich als Christ immer wieder eine Auffrischung gebrauchen. Wenn ich zusammen mit anderen Christen das Wort Gottes höre und wenn ich das Abendmahl mit ihnen feiere, dadurch kann ich immer wieder meinen Blick schärfen lassen dafür, wer Jesus für mich ist. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, du bist für mich die Schlüsselfigur. Dann habe ich die Botschaft von Jesus verstanden als das, was sie ist, das Schlüsselwort. Nicht wahr? Auf dem Bekenntnis des Petrus sagt Jesus zu ihm: Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Auch hier eine Erstmaligkeit. Nicht? Nicht wie vorhin, wo erstmals jemand ausspricht, wer Jesus ist, haben wir auch hier eine Erstmaligkeit. Nämlich zum ersten Mal im Neuen Testament spricht Jesus von seiner Gemeinde. Meine Gemeinde, sagte. Ich finde das ziemlich spannend, über diese Worte in einem Gottesdienst zu predigen. Denn gerade diese Bibelstelle hier, die wird katholischerseits und evangelischerseits sehr unterschiedlich ausgelegt. Die römisch-katholische Kirche sieht in diesen Worten von Jesus an Petrus das Amt des Papstes begründet. Nach katholischer Auffassung hat Jesus den Petrus mit diesen Worten zu seinem Stellvertreter auf Erden eingesetzt. Und die Autorität geht auf jeden Bischof von Rom, denn das ist der Papst, der Bischof von Rom, als Nachfolger des Petrus über. Also hier scheiden sich die Geister. Ne? Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Auch hier eine Differenz nach katholischem Verständnis kann nur ein geweihter Priester einem Menschen nach der Beichte die Sündenvergebung zusprechen. Martin Luther und die anderen evangelischen Theologen haben diese Worte aber immer etwas anders verstanden, nämlich Jesus sagt, Zwei Kapitel später, jetzt sind wir in Matthäus 16, also Matthäus 18, Vers 18, sagt er, und das ist ganz wichtig, nicht? In unserem heutigen Text sagt er, du Petrus, oder? Du wirst binden, du wirst lösen. Aber zwei Kapitel später sagt er zu allen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden, binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Und das hat die evangelische Kirche immer so verstanden, dass jeder Christ im Namen Jesus Christus einem anderen die Sündenvergebung zusprechen kann, der seine Schuld vor Gott bekannt hat. Jesus sagt zu Petrus noch, geht es weiter, was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Also, man liest das einfach so. Und jetzt könnte man meinen, aha, binden und lösen, also ein Ehepaar oder was du jetzt bindest als Mann und Frau, nicht wahr? Und was du lösest, aber das ist es. Garantiert nicht, oder? Also mit diesen Ausdrücken binden und lösen, das löst auch unter Theologen immer so ein bisschen Verunsicherung aus, was damit genau gemeint ist. Nun, die Apostel verkündeten, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, das Evangelium weiter. Und wenn jemand diese Botschaft im Glauben annahm, wurde er gewissermaßen von seinen Sünden gelöst. Er wurde befreit. Die Apostel konnten ihm die Vergebung zusprechen. Und zuallererst mal geschah das zu Pfingsten, wer hielt die Pfingstpredigt? Ja, es war Petrus. Und was sagt Petrus am Ende von dieser Predigt? Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Also Petrus war der Erste, der löste. Nicht? Der Erste, der sagte, was lösen ist. Und damit auch der Erste, der band, nämlich all jene, die nicht bereit waren, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Johannes 20, Vers 23, auch dort, also nicht in Matthäus, sondern auch dort hören wir das. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Die Botschaft von Christus, die wir in der Nachfolge von Petrus und den Aposteln in der Kirche verkünden, diese Botschaft ist das Schlüsselwort. Denn Jesus bringt die Vergebung der Sünden und die Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten. Je nachdem, ob sich der Einzelne dieser Botschaft im Glauben öffnet oder sich ihr verschließt, eröffnet er sich den Zugang zu Gott oder die Trennung von ihm. Anteil an Gottes Reich gewinnt oder verliert ein Mensch durch die Weise, wie er sich auf die Botschaft von Christus verhält. So wie die Kirche in der Nachfolge von Petrus und den Aposteln verkündet. Jesus verspricht dem Petrus: Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Auch eine Aussage, die man oft so überliest, oder? Also die Kirche wird leben. Die Kirche wird leben und nicht untergehen, solange sie sich zu Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, bekennt. Sobald sie sich von dieser Bekenntnis löst, ist das der Tod der Kirche. Die neue Gemeinde von Jesus Christus, das ist die Gemeinde derer, die durch Christus auf die Auferstehung von den Toten und auf das ewige Leben hoffen. Die Tore der toten Welt erscheinen unbezwingbar zu sein. Sie sind aber nicht stark genug, um jenen die Auferstehung zu verwehren, die Christus zu sich ruft. Das meint er damit. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus stellt dir und mir die Schlüsselfrage: Wer bin ich für dich? Einzahl, oder? Dich. Was meinen die Menschen, wer ich bin? Was meint ihr, wer ich bin? Und jetzt die Frage: Wer bin ich für dich? Jesus wird für dich und mich zur Schlüsselfigur, wenn wir unter der Führung des Heiligen Geistes zu ihm sagen können: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist eine Bekenntnis. Und so können wir auf das Schlüsselwort, auf die Botschaft von Jesus Christus mit dem Bekenntnis des Glaubens antworten. Und ich hoffe, ich tue euch nicht überrumpeln, aber ich bitte euch nun zum apostolischen Glaubensbekenntnis, dass wir miteinander sprechen wollen, aufzustehen. Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In Jesu heiligem Namen. Amen. Wir können wieder Platz.